Hallo, liebe Leute, und willkommen zur allerletzten Sendung, in der wir die Rubrik Lass uns über GA4 reden haben. Und anderes. Michael, was hat
Und
man?
ganz, 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 ganz viel anderes, ganz viel. Wir haben Lösungen für keine Probleme. Wir haben KI, die hilft oder auch nicht. Wir haben
Haben auch Probleme ohne Lösungen.
auch Dinge, die keinen Consent brauchen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, und ganz, ganz viel Links und etc.
Ja,
Viel
bunt
Spaß.
gemischt. Ich hätte Bock drauf. Ihr auch? Dann
Ich auch.
dranbleiben.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Willkommen, liebe Leute, zu einer vielleicht etwas besonderen Folge. Schauen wir mal, weil die Zusammenstellung hat sich so ein bisschen verschoben aus den Fundstücken in alle anderen Kategorien. Damit nochmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Wie immer mit Markus Biersch und
Michael Janssen.
so. Dann steigen wir da gleich ein. Erstmal mit ganz normalen Dingen, nämlich dem Housekeeping.
Ja, du warst unterwegs.
Ja, ich der Analytics Pioneer Summit in München war in diesem für mich riesengroßen Fußballstadion. Ich gehe nicht viel in Fußballstadien deswegen, aber diese Allianz Arena war ziemlich beeindruckend, fand ich. So vom mit Rolltreppen und einem Schnickschnack und es war alles hervorragend organisiert und nochmal eine Schippe drauf auf das Ding vom letzten Jahr. Oh, bin gespannt, wo es dann im nächsten Jahr stattfinden wird. Aber machen wir es kurz. Es war einfach saugut, inhaltlich, organisatorisch und von jedem ein bisschen was zu viel. Genauso wie es sich gehört.
Von jedem ein bisschen was zu viel, okay. Hast du irgendwie ein Highlight oder was du nennen kannst? Dein Vortrag wahrscheinlich?
Nö, also der hat sehr viel Spaß gemacht mit dieser Kulisse im Rücken und so weiter, aber ich glaube nicht, dass der das Highlight war. Es sind ja
Dein Highlight.
mein Highlight. Boah, ich weiß gar nicht. Also für mich war tatsächlich die Location das Highlight. Ja, und kleiner Fun Fact, nachdem mich jemand darauf aufmerksam gemacht hatte, ich selber hatte es nicht gesehen, dass in den leeren Sitzreihen ist ja der Name Bayern München einfach mit farbigen Sitzen da zu lesen. Wenn das Stadion leer ist, da liest man Bayern und München. Und das E von Bayern war anders als das von München. Da fehlten einfach zwei Sitze. Und nachdem mich da jemand drauf hingewiesen hatte, konnte ich da nicht mehr dran vorbeigucken. Das hat mich so getriggert, ganz schlimm. Aber das war kein Highlight. Nee. Also wie gesagt, für mich tatsächlich die Location, weil ich ja noch nicht war und alles Ganze drumherum, das war schon irgendwie toll. Ich möchte gar keinen einzelnen Vortrag hervorheben. Es sind ja inoffiziell immer die Gunnar-Griese-Festspiele, die, wenn man sich trifft beim Analytics Pioneers. Und diesmal hat er dann, glaube ich, auch wieder den Preis mitgenommen für den besten Vortrag. Dafür aber keine PlayStation beim Fußball gewonnen, sondern die hat mal wer anders mitgenommen. Insofern haben sich die Preise diesmal etwas besser verteilt auf die Teilnehmer. Also war wirklich riesig und das Wetter hat mitgespielt und diesmal gab es keine Gewitterwarnung, deswegen sind die meisten Leute, die ein Ticket hatten, auch tatsächlich gekommen, anders als im letzten Jahr. War toll. Freue ich mich drauf,
Cool.
dass das regelmäßig stattfindet.
Cool. Ja, dann habe ich noch was ins Housekeeping gepackt, weil ich nicht wusste, in welche unserer vielen Kategorien es sonst passen würde. Und zwar, ich habe jetzt da so einen Home-Server hier in meinem Büro und das ist ja echt was Lustiges. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hast, wo du so Applikationen drauf speicherst, damit du sie nicht auf deinem Rechner haben musst oder so. So
Nee.
Datenaustausch, irgendwelche Sachen, Backups. Es ist echt, echt spaßig, was inzwischen mit möglich ist, mit so einem kleinen Ding, mit so einer kleinen Kiste, mit ein bisschen Terabyte Speicher und so. Dann schafft mein eigener Rechner das Backup zum einfach mit so einem kleinen Home-Server. Kann ich ihm nur empfehlen. Kann man alles mit drauf laufen lassen, auch irgendwelche LLMs oder so. Nur so als kleine Idee für
Ja,
alle.
macht denn irgendwas besonders oder ist das einfach ein an die Router angeschlossene Festplatte oder ist das ein Gerät
Nee,
im Netzwerk
das ist
oder?
schon, das ist ein Gerät, das ist also ein Rechner im Netzwerk.
Ja.
Ja, der einfach alles dann mit Docker-Containern dann am
Ja.
Laufen hat und so.
Das heißt jetzt Home Server.
So, das nennt man Home-Server, glaube ich. Wenn,
Ja, okay.
obwohl, wenn du im Büro steht, ist ja ein Office-Server, ne? Du hast recht,
Ja.
eigentlich muss ja ein Office-Server heißen.
Das ist so.
Aber ich glaube, die Dinger halt, nennt man, glaube ich, mehr oder weniger Home-Server, wo man einfach so in vielen kleinen lustigen Containern rumspielen kann und basteln kann.
Ja, wenn du viel Spaß für kleines Geld sagst, heißt das, dass du da jetzt keine großartig ausgestattete Maschine stehen hast, sondern irgendeinen Kleinplatinenrechner oder
Ja, also vom Raspberry bin ich weg. Da lief mal mein Home Assistant drauf, bei der lief jetzt auch, heißt die Dinger NUC oder so, NUC. Ich weiß nicht, wofür das steht. Also ist so ein kleines Ding mit einem, mit, glaub, 8 Kernen oder so, bisschen Prozessor,
kleine SSD. Ist dann aber tatsächlich eher auch räumlich ein kleines Gerät.
Genau. Es ist schön klein, hat keinen aktiven Lüfter, weil das einfach so eine Alubox ist oder so, das von daher.
Ja, okay. Da kann ich mir wenigstens was vorstellen.
Ja, so die sehen aus wie diese Geekoms, wenn du die kennst, diese Mini-PCs.
Mhm, genau. An sowas hatte ich jetzt auch gedacht, ein Mini-PC.
In der Größe, die können wir dafür auch, glaube ich, auch nehmen. Und ich habe halt so ein anderes Ding, so ein NUC, Next Unit of Computing, scheint das zu heißen. Okay, und dann noch eins fürs Housekeeping. Es gab einen Angriff auf die Maus und du hast nichts davon mitbekommen, was du gesagt.
Nein, gar nicht. Ich bin auch ein Medien.
Die Maus kennst du aber. Du kennst die Maus.
Ich kenne die Maus, ja.
Aus dem Fernsehen die.
Richtig.
Und die gibt es ja in Köln in echt.
Die Maus.
Mhm, ja. Die gibt es in echt und die wurde angezündet. Ein Arm ist abgebrannt.
Nein.
Und das verurteilen wir aufs Härteste, aufs Stärkste. Und in Köln gab es dann eine Gegenaktion, haben ganz viele Menschen und kleine Menschen, große Menschen, haben da Pflaster drauf geklebt.
Ja,
genau. Das ganz schnell wieder heilt.
Zündet doch nicht die Maus an, Leute.
Ja. Das Pflaster hat wohl sehr gut gebrannt. Das war auch schon dann.
Karma.
Zum nicht fachlichen Teil, würde ich
ganz
sagen.
Ganz schlechtes Karma ist eigentlich auch eine super Überleitung, oder?
Mhm. In einem fachlichen Check-in, was so los ist auf LinkedIn oder auf sonstigen Kanälen und was uns immer wieder viel Freude macht, ne, Markus?
Genau. Also wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute etwas ausführlicher darüber zu reden, dass es eine gewisse Verantwortung gibt, wenn man da was schreibt, dass man sich selber die Mühe macht, zu überlegen, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Also das Faktenchecken der eigenen Behauptungen, das geht uns manchmal ab. Also wir sehen ganz viele Mythen und Gerüchte, die dann in Best-Practice-Anleitungen oder ganze Webinare und Workshops umgewandelt werden. Und das ist so ein bisschen...
Für Probleme, die keine sind. Genau. Und das Nervige dann ist für mich zumindest, dass ich versuche dann zu gucken, vielleicht haben die sich ja doch Gedanken gemacht und haben doch was gefunden, was vielleicht doch ein Problem ist. Ich hatte das mal vor, als GA4 neu war und als dann die Schlüsselereignisse neu waren oder Key-Events oder wie auch immer man sie nennen möchte, da war es dann in der Übersetzung, gab es einen Fehler. In der deutschen Übersetzung stand dann, dass es anstatt mindestens x Zeit und zweiter Seitenaufruf, aber auf jeden Fall war es so, dass
man oder.
Der deutschen und der in englischen Version anders lesen konnte. Hm. Bei dem einen war es ein und, beim anderen ein oder. Und dann hat das jemand gesagt. Und dann habe ich das natürlich erstmal dann in Tests nachvollzogen. Ist das jetzt wirklich so oder ist es nicht so? Und das ist auch eine Interaktionsrat und Interaktionssitzung und Interaktion. So war es, Markus.
Genau.
War das. Und dann macht man halt Tests und überlegt, ob die dann vielleicht doch recht haben, wie es gesagt haben. Und am Ende nach viel Zeit und Aufwand kommt dann raus, war doch so, wie ich anfangs dachte. Und ja. Diese Falle tappen wir immer mal wieder. Du auch, Markus, oder?
Jetzt letztens auch wieder reingetappt. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt hier nicht breitreten. Aber vielleicht nochmal so als kleiner Appell auch an die Kommentarschreiber manchmal.
Genau, also vielleicht kann ich dazu, also Webanalyse ist halt kein Gefühl, ne? Sondern es ist ja tatsächlich, man kann das die Sachen messen, man kann sie ausprobieren, man kann sie testen. Das kommt mir manchmal so vor, Christian Wolf, folgst du dem von More Nutrition? Der war letztens bei Ben Ungeskriptet, da hat er mit dem Jan Like so ein Battle gehabt und so und da hatte halt der Christian Wolf, man kann ihn mögen oder auch nicht mögen, auf jeden Fall ist er eine sehr streitbare Person, aber er untermauert eigentlich alles mit Fakten und der Jan Like sagte, ja, ich höre halt vielen zu und habe dann so ein Gefühl für das, was das Richtige ist. Und das ist weder in der Ernährung, so wie jetzt in dem Thema bei More Nutrition sinnvoll, noch in der Webanalyse, dass man glaubt, dass zum Beispiel Unassigned durch falsche Event-Reihenfolge kommt oder so.
Oder was auch immer.
Genau.
So, und nach Lösungen für Probleme, die keine sind, versuchen wir jetzt uns an Lösungen für Probleme, die wirklich immer größer werden. Ich habe hier gar keinen Post oder sowas, den ich jetzt hier verlinken könnte. Aber es geht um ein Thema, was ich mehrfach in LinkedIn-Posts gelesen habe, nämlich, dass jetzt immer mehr Leute sich die Mühe machen, die wichtigen Click-IDs von den bekannten typischen Anbietern jetzt selber zu retten unter einem anderen Namen. Das heißt also schon von Anfang an dafür sorgen, dass Click-IDs gar nicht mehr Also immer die GCL-ID zum Beispiel, ne? Da kann ich ja heute schon hingehen und kann der Google Click-ID einen anderen Namen geben, indem ich die Parameter anpasse und da die Click-ID als Value-Track-Parameter reinhaue, um dann eben eine URL zu haben, in der die Click-ID tatsächlich überlebt, weil Safari halt jetzt immer rigoroser hingeht und bekannte Click-ID-Parameter aus URLs einfach entfernt. Und wenn die da nicht drin sind in dem Moment, wo eine Seite aufgerufen wird, ist alle Zauberei zu spät. Das heißt also, Click-IDs selber mit eigenem Namen irgendwie übertragen und dann wieder selber persistieren und dafür sorgen, dass dann nachher die Events wieder mit der richtigen ID ausgestattet werden oder die auch ausgehende Conversion oder sonst was. Da ist so meine Frage, bloß weil das jetzt viele machen, ist die frage ich mich, muss ich das jetzt auch? Also ich habe ja festgestellt, dass, oder wir haben ja alle festgestellt, dass Marketing auch mit einem Teil der Daten funktionieren kann. Ich habe nur überhaupt kein Gefühl dafür, wie groß der Anteil ist, der mir in den, nehmen wir jetzt mal nur Google Ads, der mir in den oder in anderen Systemen da irgendwie fehlt, weil Apple verstärkt gegen Click-Identifier in URLs vorgeht. Hast du da irgendwie eine Idee? Oder
nee?
Also ich habe versucht, irgendwie Korrelation zu finden in Anteil von in Apple-Geräten und einem Rückgang in Conversions, aber beides ist ein bisschen problematisch, weil der Anteil ja nicht einfach irgendwie steigt. Und was du an Conversions misst oder nicht misst, ist erstens mal viel weniger als das, was du irgendwie an Sessions hast, wo du auf Safari oder nicht Safari gucken kannst. Und es gibt tausend Gründe, warum Conversions gemessen werden oder eben die Messung ausbleibt. Deswegen war das für mich schwierig, da irgendwie eine Zahl, außer ein Gefühl drauf zu kleben. Und ich sage so, naja, wahrscheinlich ist es jetzt schon zweistellig inzwischen und es mag sich lohnen, dass eben aus Sicht der Maximierung von Signalen für Werbesysteme, dass man sich die Mühe vielleicht inzwischen tatsächlich machen muss.
Auf jeden Fall. Wir haben einen Kunden, der macht aber keine Parameter. Der macht das einfach in den URLs als Verzeichnisnamen drin.
Ja. Ja, wie gesagt, kannst du ja.
Ne? Das kann man halt noch weniger als Apple oder wer immer rausschneiden, wenn das so zum Verzeichnisnamen reingehört. Wenn da plötzlich so eine alphanumerischer Code als Verzeichnis ist, das kann ja durchaus
genau, auch kommen. Ne? Wenn du das mit deinen Rewrite-Regeln am Server ordentlich aufgefangen bekommst, ist das vielleicht wirklich eine gute Idee.
Ja, also wenn man das gehandelt bekommt, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, dass ich mich sozusagen beim Tracking unterhalte mit denen, die die Marketing-Tags verwalten und die Anzeigen einstellen, weil das ist das größte Problem, dass die halt oftmals nicht so miteinander reden so viel. Und das ist da bei dem Bauen der URLs halt so ein Problem.
Ja, okay. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich sitze jetzt nicht an, sondern ich sitze in der Regel auf der Schnittstelle. Insofern kann ich da selber im Prinzip dann zumindest mal bei Google Ads Dinge dann umbiegen, wenn es sein muss.
Ja,
bei ja, aber hast du recht. Ja.
Aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema und die Frage ist halt sinnvoll, ja, nein. Ist es gerechtfertigt, das zu retten überhaupt? Oder?
Ja. Macht ihr es und wenn ja, für welche Systeme? Das wäre so meine Frage, die ich hier einfach mal stelle jetzt. So.
Genau, oder gibt es da schon was Fertiges? Gibt es da schon bestimmt gibt's schon Anbieter dafür, die sowas gebaut haben?
Ja, ich glaube, ich hatte jemanden gefunden, der da auch irgendwie Templates und sonst was. Und
oder Magic Tracking oder so, .com, AI, irgendwas.
Genau. Aber alles, was als JavaScript in die Seite implementiert wird, um diese Zauberei zu vollbringen, glaubt nicht dran. Ne? So, da ist es einfach zu spät. Habe ich nämlich auch schon gesehen. Ja, wir machen das jetzt hier, wir lösen das über den Tag-Manager. Ich sage, wir lösen das über den Tag-Manager. Wenn der geladen ist, ist die URL längst befreit von diesem Parameter. Das kannst du nicht über den Tag-Manager lösen. Egal, Klammern zu.
Naja, aber das Ding ist doch, solange die Zahlen noch ein bisschen reinlaufen, also ich merke es immer wieder, dass einige erst merken, also die es gar nicht merken, dass sich da was verändert, weil die eigentlich einfach nur noch Chrome-Traffic messen. Sei es mit kein First-Party-Cookies, sondern Third-Party-Cookies und sowas, dass sie halt gar nicht merken, dass sie weniger messen, weil das Apple eh schon raus ist. Mit das Safari und so.
Kann durchaus auch.
Das ist ja auch schon vorhanden. Okay. Dann rein fachlich weg von irgendwelchen Click-IDs, GetPocket. Hast du das benutzt, Markus, eigentlich?
Nein.
Kennst du das? Wo man so reinspeichern konnte, seine Blogbeiträge und so? Okay, habe ich einfach abgeschaltet. Mozilla hat gesagt, boah, nö, haben wir keinen Bock mehr drauf. Schalten wir ab und alle, die noch hier Guthaben haben, die bezahlt haben, Abo, kriegen ihr Geld zurück anteilig. Ja. Da bin ich jetzt bei Raindrop gelandet. Also wenn du mal was suchst, wo du so Bookmarks reindroppen kannst, Raindrop ist echt süß, echt praktisch.
solange es das noch geben wird, packe ich sowas alles einfach in Google Notes bei mir rein. Das ist, ich habe ja immer Evernote genutzt, bis dann der Druck, Premium zu kaufen, immer größer wurde.
Ja.
Immer weniger Geräte, dann irgendwie, weiß ich nicht, dann war es auch funktional so ein bisschen am Thema vorbei und jetzt benutze ich nach wie vor einfach ganz normal Google Notizen, Google Keep oder wie das Ding heißt.
Und machst du das mit einem Bookmark, dass du da rein droppst oder wie oder schreibst du da auch ein bisschen drüber?
Nö, ich hab das Ding eh meistens auf.
Okay.
Und wenn ich da irgendwas, dann kann ich es einfach rüberziehen. Das ist kein Thema.
Die guckt nicht.
Was ist da los? Nein, guck nicht.
Da hinten, das ist mal bei dir. Okay, gut. Und dann kommen wir nochmal zu einem KI-Thema, wo wir keinen Link für haben oder keinen Link für reinpacken wollen. Und zwar, hast du diese LinkedIn-Postings auch gesehen?
Ja, den habe ich auch gesehen.
Ich weiß nicht, also wirkt mir so vor, als wenn jemand sagt, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich genau in meinem Google Tag Manager Container eine Ordnung halte. Aber wenn ich da jetzt einfach mal die KI drauf schmeiße und sage, so, mach jetzt mal dann Style Guide draus, dann habe ich einen Style Guide. Ja, eigentlich müsste es ja andersrum laufen, oder?
Ja, jein. Also sehe ich aber auch ein bisschen anders als du. Also wenn ich mich recht entsinne, war ja die Anforderung, mach mir mal einen Style Guide und dann sind die Dinge, die man selber immer gleich macht, aber vielleicht nie dokumentiert sind, die muss man dann dokumentieren. Ich weiß, dass ich mir damals, als ich zum ersten Mal so ein GTM-Bestückungsplan in einem größeren Projekt brauchte, wo dann, damit sich alle Beteiligten mehr oder weniger auch mal an die gleichen Namenskonventionen und so weiter halten, musste ich dieses Regelwerk noch von Hand schreiben. Hätte mir wahrscheinlich damals auch ein bisschen Zeit gespart, wenn ich gesagt hätte, hier, guck mal, so sieht das aus und mach da mal was draus. Also klar sollte man vorher irgendwelche Regeln haben, ne, und nicht sich den Status quo angucken und sagen, leite mir daraus irgendwelche Regeln ab. Aber wenn der Status quo mehr oder weniger sauber ist und wie mich recht entsinne, in diesem Blogpost auch stand, man hatte dann auch wieder einige Lücken gefunden dann dabei auch gleich. Ne? So, hier sind deine Regeln, aber hier hast du dich selber nicht dran gehalten. Hier sind so 5 Sachen, da musst du nochmal dran. Mhm. Ich habe das eigentlich als ganz nützlich empfunden. Was jetzt nicht heißt, dass ich sage, so, beste Idee, seid geschnitten Brot, packt jetzt alle eure JSON-Files irgendwie da rein und macht euch einen Style Guide. Der Style Guide ist ja nur dann notwendig, wenn er wirklich gebraucht wird. Also im ersten Schritt mal, wenn er angefordert wird. Richtig nützlich wird er ja erst, wenn er auch gebraucht wird.
Ja.
Ja. Also.
Ja, aber trotzdem, also ja, ich fand es halt die teilweise Diskussion ein bisschen merkwürdig, auch dass jemand sagte, er wäre dann enttäuscht gewesen von irgendeiner KI, wo ich sage, naja, wenn du nicht genügend Kontext gibst, dann kann die KI auch nicht viel damit anfangen. Die weiß halt nicht, was ein Tech-Manager zwingend ist. Also die weiß ja nicht genau, wie man damit umzugehen. Die weiß auch nicht, was man dafür JavaScript schreiben kann. Also die weiß nicht alles darüber. Darum aber habe ich nachher in die AI-Ecke was gepackt, wo wir kurz darüber diskutieren können, was denn da durchaus sinnvoll sein könnte.
Ja.
Aber ja, also erwartet nicht, dass ihr, wenn ihr einfach da irgendeinen Prompt kopiert und dass am Ende was rauskommt, wo sich der andere darüber freut, wenn ihr es auch noch nicht mehr gegengelesen habt. Also das sollte man.
Nee, das grundsätzlich machen. Nicht, nein. Aber Zeitersparnis hätte ich da wahrscheinlich mitgehabt.
Auf jeden Fall. Es hilft auf jeden Fall. Ja.
So. Jetzt hast du ein Nerd-Geschenk gefunden für alle, die sonst schon alles haben.
Ja, genau. Kennst du noch diese Lavalampen, die mit E-Tracker funktioniert haben?
Ja.
Genau, und jetzt, ich habe das ist jetzt nicht, passt nicht ganz, weil das ist einfach ein kleines E-Ink-Display, was die GitHub-Commits hier einem zeigt und so, aber sowas kann man ja auch tatsächlich wieder mit Analytics machen, mit den Rohdaten, mit den Live-Daten aus BigQuery oder so, wenn man so ein kleines Display hat, was einem dann zeigt, wie viele Besucher man gerade hat oder so. War nur so eine kleine Bastel-Idee aus der hier ESP32-Ecke.
Ja.
Die Arduino-ähnlichen Dinger.
Auf jeden Fall in dem Beitrag, den du da geteilt hast, sehr, sehr schönes Display, fein gemacht, hätte ich schon Bock drauf.
Ne, das war's ja. Für dich, oder?
Mhm,
da einfach sowas, was Passendes irgendwie.
Ja. Gelegentlich würde da auch mal ein Pünktchen erscheinen, also, weil ich ja doch ein oder zweimal in der Woche an irgendwelchen Projekten dann doch mal irgendwas.
Cool. Achso, du würdest gesagt, auch für GitHub direkt nutzen, einfach
genau.
So.
Genau, ja, genau die okay, Idee ja. Könnte ich 1:1 weiter nutzen.
Ja. Ja.
So, Passkeys. So.
Genau. Nutzt du die? Kennst du Passkeys?
Ja, ich bin tatsächlich im Google-Account jetzt letztens damit konfrontiert worden und da ich hier ja mit mehreren Identitäten arbeite, ich habe ja, weiß ich nicht, 12 verschiedene Identitäten oder was, habe ich jetzt bei einer einfach mal gesagt, jetzt machen wir hier mal Passkey. Und habe jetzt
kommen
mich aber...
Passkeys rein für alle anderen auch?
Hab mich jetzt, nein.
In einem?
Nein, glaube ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, aber das habe ich.
Du kannst ja beim Speichern entscheiden, welchen du es reinspeicherst.
Ja, ich habe ja bisher erst genau einen, ne, so den ich da jetzt angelegt habe. Also, ich habe doch jetzt eigentlich die ganze Verantwortung dem Browser überlassen, oder? Ich habe mich da technisch gar nicht mit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach uns mal schlau. Oder mich.
Ja, so schlau bin ich auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es das viel dann plötzlich bei Google in dem Account drin liegt. Naja, so sicher ist das ja auch nicht. Da kann ja auch irgendwann mal jemand ran oder so. Aber du sicherst es halt hardware-mäßig ab. Entweder auf dem Smartphone oder mit deinem Fingerabdruck auf dem Windows-Rechner oder so. Und dann kommst du ja erst dran. Mhm. Was eigentlich ganz clever ist und dadurch keine Passwörter mehr brauchst.
Ja.
Aber ja, das ist, also ich finde, das ist so ein bisschen wie zwei Faktor in LastPass und Konsorten hinterlegen. Dass man die hier zwei Faktor, diese Authenticator-Codes da reinpackt, finde ich auch nicht sinnvoll.
Ja. Kann aber ja LastPass Passkeys so, die kommen können ja das, überall ja. daher und ich sage irgendwie, das ganze passwortlose Anmelden ist, wird sich hier überall durchsetzen, glaube ich, weil es
ja.
so viel
und mit den vielen Identitäten, Markus, kannst ja? du dir alle Passwörter dafür merken, von den ganzen Identitäten?
Nein, das macht ein Passwortmanager, der sich das merkt.
Okay. Und wenn du ein Gerät hast, wo der nicht drauf ist, der Passwortmanager?
Da kann ich mich ja nicht anmelden.
Doch, kannst du. Und zwar kannst du einfach sagen, Passwort bei Google sagst du einfach, ich möchte gerne andere Optionen haben. Und dann sagt er, ja, wie wäre es denn zum Beispiel mit, wenn du einfach ein anderes Gerät einfach auf OK klickst?
Ja.
Also, finde ich gut.
Okay, ja gut, mit einem Google-Konto, da hast du recht, ja, das geht, ne, das kann ich machen.
Ja.
Und den Authenticator habe ich ja auch in der Regel immer bei mir oder einfach beim Gerät auf OK klicken oder auf eine bestimmte Zahl oder so, je nachdem.
Ja, aber die wollen inzwischen zwei, wollen ja, weil wir wollen zwei haben, einmal dann hier auf OK klicken am zweiten Gerät und dann noch SMS schicken mit einem Code oder so, auf jeden Fall zwei Sachen.
Ja.
Aber sonst die dummen Passwörter nicht merken.
Nee, stimmt, ja, hast du recht.
Ja. Das war es auch schon. Auf jeden Fall Passkeys kommen immer mehr. Nur ich kriege da keine Logik, keine passende Strategie rein, wie ich die verwalten sollte.
Nee.
Ich bin ja kurz davor, mir wieder so einen YubiKey zu holen. Kennst du noch die
YubiKeys? Ich habe noch einen am Schlüsselbund.
Ja, und die neuen, die können jetzt auch die Passkeys verwalten.
Mhm.
Aber glaube ich nicht überschreiben. Nur einmal drauf und dann sind die drauf und nie wieder weg oder so. Irgendwie sowas oder mal. Finde ich auch ganz gut. Naja, das so Passkeys. Wer sie nutzt, gerne mal in die Kommentare, wo man sie am besten nutzen sollte. Und generell, Sicherheit ist wichtig. Passkeys sind Passwörter und nicht alles unverschlüsselt liegen lassen. Kommen wir gleich auch noch zu.
So, und was haben wir hier wieder jemanden gefunden?
BigQuery-Opfer. 60.000 Dollar mit BigQuery-Abfragen gemacht, weil das so kompliziert ist zu verstehen, dass man in der Cloud jede Abfrage bezahlt. Das macht vielen Angst. Ich kann einige Angst haben, dann BigQuery zu benutzen.
Mhm.
Aber einige nutzen das halt so, dass sie irgendwelche diese komischen fertigen Tabellen, diese Common BigQuery-Tabellen nutzen und darauf Abfragen jagen und dann da scheinbar hochjagen die Kosten. Und das geht halt schnell. Das ist immer wieder.
Also das ist mehr so ein Hinweis zum, ja, müssen wir wirklich noch die Hörer dieses Podcasts warnen? Nein, das ist wahrscheinlich eher zum Schmunzeln. So. Und weiter geht's. Wir brauchen
Content, noch mal,
also ziemlich alles.
Genau. Auch wieder so ein LinkedIn-Posting, wo es dann darum ging, hey, so kannst du mit Shopify-Shop. Genau, mit deinem Airfryer, mit dem Shopify-Shop kannst du da ganz viel tracken und du kriegst alles hin und so. Und dann sagte einer, ja, aber du brauchst doch trotzdem Consent, war irgendwie ein Kommentar. Und dann sagte er, ja, für GR4 bestimmt, aber ich glaube für BigQuery nicht so der O-Ton oder nicht der O-Ton, sondern so übersetzt.
Ja.
Wenn ich das in BigQuery speichere, brauche ich ja doch bestimmt keinen Consent. Ich glaube, Markus, das ist nicht korrekt, oder? Egal, wo ich speichere.
Wir dürfen das ja eigentlich hier alles gar nicht machen, weil das ja schon in den Bereich der Rechtsberatung fließt. Aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn ich hingehe und speichere eine Google-Click-ID in einer BigQuery-Tabelle, oder ist doch nicht mal eine BigQuery-Tabelle, sagen wir mal, das ist irgendeine Datenbank auf meinem eigenen Server, um Google mal komplett aus dem Spiel rauszunehmen. Ja? So, ich nehme mir die Click-ID und speichere mir die, wenn ich keine Zustimmung habe, trotzdem irgendwie auf meinem eigenen Server. Oder gehen wir noch einfacher hin und sagen, ich nehme mir die Click-ID, die im Log-File steht, weil da ist sie ja schon drin. Und ich schaffe es, diese Click-ID mit einer Conversion in Übereinstimmung zu bringen und nehme jetzt hin und sage einem Drittsystem, wie nennen wir es mal Google Ads, ja, folgende Click-ID hat am so und so vielten irgendwie hier eine Conversion ausgelöst. Dann und schon dann habe ich zwei Probleme. Erstens, darf ich das nicht ohne Zustimmung? Das ist ganz klar geregelt, da gibt es sogar Urteile inzwischen. Zweitens müsste ich lügen, wenn ich diese Conversion bei Google anliefere, weil Google kann die Conversion nicht verarbeiten, wenn ich nicht sage, Ad Storage war granted, Ad Personalization war granted, Ad User Data war granted. Und deswegen ist das alles vollkommener Mumpitz.
Ja. Und die Idee mit dem BigQuery ging auch noch weiter. Hattest du was gelesen? Nee, ne?
Nee, nicht wirklich.
Und zwar, man könnte ja auch nur kumulierte Daten benutzen. Ich weiß, wie du beim Seiten auch kumulierte Daten bauen möchtest, während du die da reinschreibst.
Ja.
Mit so einem temporären Table, der nur einen Tag gültig ist und dann wieder weg ist. Und ich denke, ja, aber der Tag ist ja nun mal schon da gewesen. Die sind da.
Ja, gut, das zwischenzeitliche Speichern von Rohdaten von einzelnen Events, um die dann regelmäßig zu aggregieren, da muss es schon durchaus irgendwie Auswege geben, sonst gäbe es zum Beispiel solche Produkte wie SCOBY nicht. Ne? Also da weiß ich jetzt, dass man das Thema Datenschutz ja wirklich sehr hart gechallenged hat und so weiter. Und auch da müssen die, um aggregierte Daten zu erstellen, müssen diese Rohdaten irgendwo her. Sonst müsstest du bei jedem eintreffenden Event deine aggregierten Daten irgendwo um eins inkrementieren oder so. Ne? So, und das macht eben keine Sau. Und deswegen gibt es da immer irgendwie sowas wie einen, ich sag mal, flüchtigen Speicher, kurzlebigen Speicher für einzelne Events. Aber wie gesagt, die ganze Diskussion ist einfach falsch geführt, weil bloß, wenn ich sage, na, ich brauche Consent für GA4, baue ich mir jetzt irgendwas anderes, mache das gleiche wie GA4 und mache da hinten raus nachher Marketing aktivierbare Daten, hat man es einfach nicht zu Ende gedacht. So einfach ist das.
Ja. Von daher.
Ich habe es ja selber gemacht mit meinem Latze-Gedöns, ne? Aber da ging es ja auch noch, ne? So, aber Latze tut es jetzt auch nicht mehr, weil es genau diese Urteile gibt. Ganz knicken. So, warum soll es denen besser gehen als mir? Also bloß, weil du BigQuery nimmst und das Ganze fancier aussieht, ändert es das an der Lage nicht. Ja? Wenn es schon aus Logfile nicht darf, dann darf ich es von BigQuery schon gar nicht.
Ja, aber fancier sieht es ja auch nicht aus. Sieht nur schwieriger aus, glaube ich.
Ja, das kommt dann noch erschwerend hinzu. Gut, und jetzt bin ich mal gespannt, was du uns da in die AI-Corner maßgeblich reingeballert hast, weil alle Einträge bis auf einen sind, glaube ich, von dir. Und den ersten schon habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, da versucht uns doch jetzt jemand in diesem Beitrag, den du uns da reingepostet hast, hauptsächlich klarzumachen, warum wir die nächsten Blogposts, die er da schreiben wird, auch alle lesen müssen, oder?
Ja, und generell, dass wir gucken müssen, wo wir bei AI sind und was wir vorhaben und nicht in die falsche Richtung rennen auf jeden Fall.
Ja, also stehen ein paar vernünftige, richtige Sachen drin, ne? Also die eine Lösung werden wir nicht für all unsere vielfältigen Probleme finden, egal in welchem Bereich wir tätig sind. Hier geht es jetzt ja um die Marketer, ne? So. Und da ist eben an Beispielen von, weiß ich nicht, Montagmorgen versus Mittwochnachmittag oder so. Also wir haben ja mal sehr vielfältige Aufgaben und all diese ganzen Aufgaben alle in ein Tool reinzupacken, wäre wahrscheinlich eine dumme Idee. Das haben wir schon gemerkt, sonst, ich sag mal, sonst würde SEMrush nicht so aussehen, wie es aussieht. Das ist ja das Tool, was alle Probleme löst und deswegen kann es keiner mehr bedienen. Und kann ich nachvollziehen. So, dann gibt es Zahlen, Statistiken dazu, wie viele Leute irgendwie tatsächlich jetzt schon mit KI-Unterstützung in ihrem Job arbeiten und wie viele da aber eigentlich von Ahnung haben und wie viele das einfach nur so machen und tralala. Und ich habe verstanden, dass es einen gewissen Druck gibt, aber ich habe noch nicht kapiert, wo die Reise jetzt hingehen soll. Vielleicht begreife ich es erst ab dem nächsten Beitrag.
Das kann durchaus möglich sein. Also generell geht es einfach darum, dass, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass dieser Artikel auch sagt, dass einige glauben, dass sie nicht klug genug dazu wären. Außer die, die auf LinkedIn diese komischen N8N-Sachen veröffentlichen wahrscheinlich. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Also, das ist aktuell noch nichts Greifbares gibt, wie man es wirklich nutzen kann. Mir kommt so ein bisschen vor wie JavaScript am Anfang, das für alles wirklich genutzt wurde, aber es gab keinen echten Framework so richtig. Es war so ein bisschen so eine Bastelsprache und genauso haben wir es jetzt ja auch. Das sind noch keine echten Konzepte, keine vernünftigen Design-Pattern oder wie man das nennen möchte.
Nee, Standards haben wir noch keine, da gebe ich dir.
Genau. So Design-Patterns oder, weißt du, dass man einfach so guckt, was brauche ich eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, jeder bastelt darum. Und da wird halt viel, viel Geld verbrannt. Ich glaube, das ist auch eines der Probleme dann. Da war es auch schon zu dem Artikel mehr. Jetzt kann auch gerne selber lesen. In den Shownotes findet ihr das wie immer auf termfrequenz.de. Unsere Sachen.
Genau. Von daher. Genauso wie das dicke Brett, was Juliana Jackson uns geschrieben hat zum AI-Act.
Ja, das kann am besten jeder selber durchlesen, wie er betroffen ist oder nicht. Hast du das schon alles durchgearbeitet und für deine Firmen-Projekte in...
Naja, also eine der wichtigen Sachen, die da drin steht, ist ja, dass viele Sachen, die da der AI Act reguliert, Anbieter von KI-Systemen betrifft und nicht Nutzer von KI-Systemen. Insofern bin ich da jetzt erstmal relativ entspannt und selbst als Nutzer bin ich ja noch allerunterster Bodensatz. Insofern mache ich mir jetzt erstmal keine großen Gedanken. Ich habe das Wissen, was da potenziell vermittelt wird, mir ja per Podcast irgendwie abgeholt. Das Ding hatten wir, glaube ich, sogar schon mal hier als Podcast-Empfehlung hier bei der Rechtsbelehrung. Da ging es ja auch um das ganze AI-Effekt-Thema. Auch was Wichtiges, was drinsteht, ist, unsere Hauptsorge ist dann, dass irgendwelche Leute hingehen und irgendwelche firmeninternen Daten oder Kundenlisten oder sonst was in irgendeine KI reinballern, um da irgendwelche Antworten oder Auswertungen rauszukriegen. Wichtig zu wissen, das interessiert den AI Act überhaupt nicht, weil das eh schon längst alles geregelt ist, nämlich in der DSGVO. Da ist eigentlich schon klar, dass du auch, dass ein KI-Tool oder nicht KI-Tool ist, wenn du anfängst, sensible Daten oder personenbezogene Daten oder sonst irgendwas zu teilen mit irgendwelchen Systemen, musst du Regeln beachten. Also das ist da gar nicht reglementiert, weil wir da schon Regeln genug zu haben.
Ja, aber sind nicht die personenbezogen, sondern einfach nur Geschäftsgeheimnisse, oder?
Ja, gut, aber auch ob du Geschäftsgeheimnisse jetzt in eine KI reinpackst oder nicht, ist dem AI-Act auch erstmal wurscht.
Ja,
ne?
Ja, aber ist doch nicht die DSGVO.
Das ist dann steht, nee, aber dann hast du immer noch einen Chef oder eine Chefin, der oder die dir die Ohren lang zu ziehen hat, weil das, ob ich das jetzt einer KI erzähle oder ob ich den Kram raustrage und irgendwie in der Bahnhofskneipe liegen lasse, ergibt am Ende des Tages keinen Unterschied. Daten, die das Haus nicht verlassen sollten, haben weder digital noch analog das Haus zu verlassen. Finde ich.
Ja. Überlege ich gerade. Man darf ja gar kein Tool benutzen.
Ja, kommt drauf an, mit welchen Daten du das irgendwie machst. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, nur die aggregierten Reports aus Google Analytics zum Beispiel, ja, so, und lade die ohne irgendeinen Kontext in irgendein System hoch, ist die Frage, wem tue ich da jetzt gerade genau weh?
Ja.
Also selbst wenn ich die hochlade und die KI weiß, dass ich eine Website habe, weiß die KI immer noch nicht, ob es meine Website-Daten sind, ja oder nein. Das heißt also, ich glaube, der Kontext ist da schon ein bisschen mitbestimmt, was ich in welchem Umfang mit Daten in solchen Systemen machen kann.
Ja, sollten wir vielleicht mal einen Spezialisten dazu einladen, das wäre mal eine gute Idee. Weil spätestens dann, wenn Google ein MCP rausbringt, mit dem man auf Google Analytics zugreifen kann, haben die ja gerade gemacht.
Dann
weiß er ja genau, welche Property das ist, wer der Ansprechpartner ist, weil es ist ja alles verknüpft.
Ja.
Von daher.
Ja, also auch da muss es irgendwelche Regelungen dafür geben, was man wie wo einsetzt und so. Es wird alles nicht einfacher. Ja. Was einfacher wird, ist das Thema Vorhersagen treffen.
Ja, auf jeden Fall. Man muss nicht mehr dafür lange irgendwie studieren oder so. Nein. Man kann einem
Scheiß auf Training, frag die KI, kommt's raus.
Ach so.
Ja?
Genau.
Muss time-based sein im Moment. Ne? Also es muss noch irgendwie, müssen es Zeitstrahldaten sein.
Ja, was auch durchaus oftmals sinnvoll ist. Ja. Weil sonst kannst du ja auch nicht vorhersagen. Wenn du keine Zeitstrahl hast, kannst du auch keine Vorhersagen machen.
Ja.
Wohin willst du denn dann vorhersagen?
Naja, ich könnte ja versuchen, obwohl, naja gut, dann habe ich natürlich historische Lottozahlen und dann habe ich doch wieder einen Zeitstrahl.
Ja.
Die nächsten Lottozahlen vorhersagen vielleicht.
Ja. Darum, also wir haben einen Artikel von Measure Lab, How to Start Forecasting the Query with Zero Training. Da sind verschiedene Modelle vorgestellt, mit denen man scheinbar mit Zero Training halt loslegen kann, irgendwas zu berechnen.
Verschiedene Modelle? Ich dachte, da ging es jetzt nur um TimesFM.
Nee,
Habe ich da was überlesen?
AI Forecast nutzt es zwar unten drunter, aber ist ja nicht direkt TimesFM. Von daher.
Ich habe AI.forecast noch nie benutzt, deswegen weiß ich es nicht. Ich dachte, da steckt dann einfach TimesFM dahinter.
Wahrscheinlich
nicht verstanden. Nur. Aber kann auch ein Missverständnis gewesen sein.
Ja. Aber es macht durchaus Sinn,
braucht man da seine eigenen Daten nicht mehr erst in ein aufwendiges Training zu schicken, sondern weil es einfach ein Modell ist, was mit so unglaublich vielen Daten trainiert wurde, dass es sich zutraut, auch ohne zu wissen, worum es geht, Vorhersagen zu machen.
Ja. Müssen wir ausprobieren. Ich benutze bisher Arima Plus für solche Sachen, aber mal schauen, ob TimesFM da was Feineres macht.
Genau.
Sieht auf jeden Fall, die sehen sehr ähnlich aus. So, okay, gut. Also, wenn ihr Forecast irgendwas braucht, für was auch immer ihr Forecast braucht, wofür ihr uns gebrauchen, Markus? Ich finde immer, wenn man einen Fehler aufdecken will, man will, ob sich alles so verhält, wie es soll. Dafür nutze ich es zum Beispiel. Verhalten sich die Conversions im Vergleich zur Vergangenheit ähnlich, wie ich erwartet hätte. Das, was ja auch mehr oder weniger GA4 selber macht.
Ja, also wirklich systematisch benutze ich Forecasting genau gar nicht.
Okay. Ja. Also ich tatsächlich für Anomalie-Detection, um rauszugucken, was passt da oder irgendwo eingreifen. Funktioniert ein Event nicht mehr, wäre der nicht funktionieren müsste. Das ist ganz praktisch dafür. Okay.
Gut.
Dann haben wir noch was vom, wo sind wir, hier sind wir?
Vom BSI.
Vom BSI, dass man, welch Wunder, es gibt Verzerrungen in Daten, die sind biased. Und das BSI erklärt ein wenig, wie das kommt, woher das kommt, wieso, weshalb, warum. Und jetzt ein White Paper zu.
Ja, was ich interessant fand, ist die Idee, dass man also durch Bias in Systemen, also in Daten, dass es dadurch Schwachstellen gibt, die man ausnutzen kann, um in Systeme zu gelangen. Deswegen eben auch der BSI-Kontext. Wahrscheinlich muss ich mir dieses White Paper mal runterladen. Weil in dem Kontext habe ich mich mit dem Thema Bias in Daten, ganz ehrlich gesagt, mal so gar nicht auseinandergesetzt. Das sind zwei Sachen, die habe ich überhaupt nicht in einem Zusammenhang gesehen.
Ja, das stimmt. Ja, ja, da habe ich also heute gelesen.
Keine, hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Mich hat es erwischt. Ich werde das White Paper runterladen müssen. Ihr ja vielleicht auch.
Wahrscheinlich passt da auch schon einfach zu, dieses ganz einfach, das war jetzt heute oder gestern irgendwo online, habe ich das gelesen, zu dem, ob nun ChatGPT oder wer auch immer, wie bei irgendein Agent, der einen Browser bedienen kann, der gesagt hat, so, und jetzt muss ich anklicken, dass ich kein Bot bin. Sagte die KI dann. Und dann klickte die das an und dann war sie kein Bot.
Nee.
Und eben, auch das ist ja die Frage, darf sie das oder darf sie das nicht eigentlich? Also selber entscheiden. Fand ich sehr süß. Jetzt klicke ich an, ich bin kein Bot.
Ja. Ja. Oh, handelt ja in deinem Auftrag. Nee, aber ist tatsächlich eine interessante Frage. Ne? Also und sollte so eine Maschine da ethische Vorbehalte haben zu lügen an der Stelle, weil du hast ja die Aufgabe.
Die, die haben ja von den Menschen gelernt. Die haben
ja schon gelogen.
Machen ja, die lügen ja, was die Balken brechen. Die lügen, wie?
Lügen, dass die Balken biegen.
So. Genau. Die biegen sich und dann sagen die, ja, das stimmt aber gar nicht. Ach so, nee, hast recht, ne? Ja.
So, der nächste.
Und die sind gar nicht alle links von mir, die in der AI-Corner mag. Die sind gar nicht alle links von mir. Du hast auch noch einen reingeschummelt.
Ja, ich habe gesagt, einer ist auch von mir.
Achso, okay. Nee, zwei mindestens.
Und zwar nämlich der nächste. Ich fand den hier ganz passend aufgehängt und da ist auch jetzt gar kein echtes To-Do drin. Ich dachte nur, so ein Beitrag tut ganz gut, sich über die Dinge klar zu werden, von denen wir alle wissen, dass das ja eigentlich irgendwie ein Thema sein sollte. Nämlich, ich glaube auch nicht, dass da die Lösung drin steht oder sonst was. Da hat auch nicht die Anspruch, eine Lösung zu bieten. Aber es geht darum, wenn jetzt alles irgendwie in von Agents nur noch durchgeführt wird, wenn deine Website nachher nur noch von Agents im Auftrag von irgendwelchen KI-Systemen besucht wird, was passiert denn mit all unseren Kennzahlen? Also wenn wir nachher keine webbezogenen Erfolgskennzahlen unseres Geschäfts mehr haben, weil der Mensch nicht mehr vorbeikommt, dann sind es nachher, welche Kennzahlen sind dann vielleicht wichtig? Und dann geht es dann eben, weiß ich nicht, um die Rate, wie oft irgendwie so ein Prompt zum Erfolg geführt hat oder je nachdem, was ich jetzt zum Beispiel, also was auf meiner Website an Daten oder an Informationen verfügbar ist, wie ich das dann wieder in andere Kennzahlen umwandeln könnte. Die Frage, die bei mir offen bleibt, ist die der Messbarkeit. Also eine Intent Solution Rate würde ja bedeuten, dass ich, also wenn ich eine Klickrate habe, dann habe ich nachher eine Impression und einen Klick und daraus kann ich eine Rate bilden. So, wenn ich jetzt eine Intent Resolution Rate oder irgendeine Success Rate oder sonst was haben will, muss ich ja auch beide Seiten des Ereignisses haben. Wie oft hat es angefangen? Wie oft hat es erfolgreich stattgefunden? Und sowohl das eine als auch das andere ist in vielen der jetzigen Systeme, so wie ich das sehe, schwer für mich zu vermessen. Als Anbieter der Informationen, die dabei geholfen haben, irgendeinen Intent zu erfüllen oder eben nicht.
Ja, okay, warum? Also, weil die klickt doch auch. Man muss da nur anders erfassen, die Daten eventuell. Weil eigentlich sind doch auch die Agents sind ja eigentlich auch nur ganz normale User. alle sind gleich. Ob ich jetzt eine Maschine da rumklicke oder ein Mensch.
Ja, aber woher weiß ich denn, ob der seine Aufgabe jetzt erfolgreich mit Hilfe des Besuchs auf meiner Website erfüllt hat, ja oder nein? Das wird er mir ja nicht mitteilen am Ende des Tages.
Wie bei normalen Usern, eine Conversion ist das, was du als Ziel definierst.
Das ist meine Conversion.
Ja, ja, klar, klar. Also auch deine Website. Wenn ich
ja.
Also nicht dein Agent.
Ja, ja. Nein, natürlich, ne? So, also wenn der Agent nachher bei mir einkauft, ne, dann kann ich immer noch den Kauf messen oder so.
Ja.
Das ist klar, sicher.
Außer bei Shopify, da ist Agents der Zutritt verboten in den Checkout-Prozess in der Robots.txt.
Ja, gut, dass ich.
Da dürfen die Agents nicht rein. Ja. Das steht drin.
Mhm. Ja, demnächst müssen die ja bei Cloudflare auch noch Geld dafür bezahlen, wenn die dann. Dann dürfen
genau,
die vielleicht
Zoll
wieder
zahlen.
Rein.
Zoll, ne? Wir sind wieder beim Zoll, wieder
genau.
Im 15. Jahrhundert. Die Hanse macht wieder auf, oder wie war das Hanse? Und ja.
Ja. Also wie gesagt, ich.
Nee, aber ist eine sehr gute Frage, weil diese Erfüllungsrate ist ja auch, hast du schon mal so einen Chat benutzt, so ein ChatGPT oder Claude oder so mit einem MCP-Server, der an irgendwas angeschlossen ist, wo nicht genau weiß, was da drin steckt?
Nein, aber das kommt gerade auf mich zu.
Okay, weil ich nutze zum Beispiel Claude zusammen mit Notion.
Hm?
Und wenn ich dann aus dem Ultimate Brain Game meine Aufgaben hätte, dann überlegt er erstmal lange, wo er die suchen. Und durchsucht erstmal alles Mögliche. Der durchsucht alle Datenbanken, alle Seiten. Hier finde ich was. Und das kann durchaus länger dauern. Das gleiche ist halt auch, muss der 30 Mal die Website aufrufen, um dann irgendeines in den Warenkorb zu legen? Oder kann man das halt so gestalten, dass auch für ihn die User Experience für den Bot halt besser ist, als 30 Mal darauf rumzukloppen?
Ja, interessant. Gut, aber da werde ich vielleicht.
Weil, also,
besser
genau, wenn du diese MCPs anschließt, dann wirst du sehen, wie er die dann mal manchmal versuchen. Und immer wieder eine Abfrage und wieder eine Abfrage. Gucken, finde ich hier vielleicht das Richtige oder da oder dort was. Und das sieht sehr lustig aus, wenn man denen nicht genau sagt, wo sie was finden können.
Ja.
Von daher.
Ich habe doch gelogen. Ich habe ja zwei Links reingepackt.
Ja, 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 ja.
Mist. Aber macht ja nichts. Also es geht um den Stape MCP-Server. Da hatten wir es schon mal, ne? Also Stape einen MCP-Server für den Google Tag Manager bereitgestellt hat. Und hier ist ein Beitrag, der mehr oder weniger mal ein Beispiel aus der Praxis vorstellt.
Ich habe nur Angst, auf so Live-Systeme zu lasten, die Dinger, ne?
Ja.
Weil die in der Regel mit deinen Login-Daten da reingehen und Sachen machen können.
Ja, kommt drauf an, wer wann wo, ne? Also irgendwie musst du ja deinen Access geben, entweder dem MCP-Server oder so, gibt's ja wahrscheinlich auch verschiedene Möglichkeiten, wo
ja,
deine Credentials nachher wohnen, aber irgendjemand handelt nachher unter deinem Login. Das
ja.
Wird so sein. Ja?
War doch letztens auch der Fall, habe ich auch wieder irgendwo gelesen, wo der einfach die gesamte Produktivdatenbank gelöscht hat. Überhaupt hätte er wäre es nicht gewesen. Und der war so ein Panik, hat er einfach alles gelöscht, weil es falsch war. Von daher alles mit Vorsicht nutzen. Und willst du das ausprobieren oder wie kommst du auf, dass du jetzt mal was ausprobieren wolltest mit MCP-Servern?
Ich bin jetzt gerade zwischen zwei 30-Tages-Challenges. Ich habe also gerade eine 30-Tages-Challenge hinter mir, mache jetzt gerade ein klein wenig, hole mal kurz Luft. Aber meine nächste 30-Tages-Challenge ist tatsächlich, einen eigenen MCP-Server aufzusetzen, um zu verstehen, wie dieser ganze Kram so funktioniert und das Ganze hier bei mir auch mal zum Laufen zu bringen. Also sobald ich, weiß ich nicht, die Wetter-API ansprechen kann und sage, ey, oh, gib mir mal das Wetter und ich kriege tatsächlich irgendwie ein Wetter zurück. Also sobald ich meinen ersten erfolgreichen API-Call da irgendwie losgelassen habe, ist für mich dann schon ein Teilerfolg. Und dann gucke ich mal, wie weit ich da in diesen 30 Tagen komme. Ziel ist tatsächlich, einen MCP-Server für ein System zu bauen, für den es im Moment keinen MCP-Server gibt, damit man damit vielleicht das Gleiche machen kann wie mit dem Google Analytics MCP-Server, mit dem ich mich auch noch befassen muss, weil ich ja noch nicht weiß, wie umfangreich das Ganze implementiert ist und welche APIs der überhaupt anbietet. Kann ich da nur Reporting, kann ich da auch administrieren, weiß ich alles noch gar nicht. Muss ich mir anschauen.
Mhm. Also alles, was die API kann, ne?
Ja, es gibt ja nicht die API, gerade im Google Analytics-Kontext. Da hast du eine Realtime-API, dann hast du irgendwie dies und das und sonst noch was. Müssen wir mal gucken, was der kann.
Für zwei hast du bei Google Analytics mehr oder weniger. Die Realtime lass ich mal weg, weil was will man damit? Also ja.
Ja,
sonst hast du
Data
und Admin.
Data und Admin, genau, so. Das ist
nicht und BigQuery vielleicht noch, falls du die Daten aus BigQuery dann direkt nutzen möchtest.
So. Und das müssen wir mal gucken. So, aber ja. Das zu meiner nächsten 30-Tages-Challenge. Vielleicht werde ich da scheitern oder nicht, werden wir sehen, keine Ahnung. Aber ich muss mich da jetzt selber unter Druck setzen und das sind diese 30 Tage intensiv mit irgendwas befassen, sind für mich immer ein guter Weg, das zu tun.
Ja, cool. Den Teil habe ich schon hinter mir, so einen MCP-Server basteln, weil ich einen haben wollte für eine Dokumentation, dass ich aus Cloud heraus direkt auf Dokumentation zugreifen kann und da gab es keine dazu. Dann habe ich sozusagen eine, die sich selbst generiert und dann per MCP und Suche und Index und so zusammenbastelt.
Ja, dann werde ich an Tag 28 vielleicht zu dir kommen und du musst mir dann helfen, in den letzten 2 Tagen alles irgendwie hinzukriegen. Werden wir sehen.
Glaube ich nicht, dass wir es schon schaffen. Ich glaube, dass du keine 30 Tage dafür brauchst.
Nee, dafür nicht. Wie gesagt, es gibt ja auch irgendwie was man dann hinten raus oder noch oben drauf setzen kann. Ich versuche mir erstmal kleine Ziele zu setzen. Ich habe in meiner letzten 30-Tages-Challenge auch meine Ziele hoffnungslos übererfüllt. Aber das fühlt sich auch viel besser an, als sich zu hohe Ziele zu setzen und es dann nachher nie zu schaffen.
Finde
ich jetzt. So funktioniere ich jedenfalls.
Ja.
So, und dann haben wir die T-App. raus mit den Daten. Ja, das nächste Ding. Ach so, ich habe einen übersprungen. Sorry, Dokumentation für GTM, aber sinnvoll.
Ja, genau. Nochmal kurz, weil wir in der AI-Corner sind. Wenn ich schon eine Dokumentation für den GTM oder für irgendwas mache, dann sollte ich möglichst nicht das rohe ChatGPT, Claude oder irgendwas System benutzen, sondern es erstmal schlau machen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hast du eine Idee, womit man das schlau machen könnte? So für einen Google Tech Manager, damit er besser versteht, worum es geht. Weil zum Beispiel, die wissen zum Beispiel nicht, dass ECMA, was kann der Tech Manager nicht? JavaScript?
EC6.
EC6. Und das weiß der meistens nicht. Nur sagt, ich schreibe mir ein Skript für einen Google Tech Manager, dann macht er einfach normales JavaScript mit diesen Arrows und sonstigen Krimskrams und sagt überall const und let und so. Und das mag halt der Tech Manager auch nicht so gerne.
Nee,
der steht halt so auf wahr. Genau. Ja. Und das muss ihm halt vorher irgendwie mitteilen. Das hilft halt schon. Und sozusagen dann so ein Rack, wie wir schon mal hatten in unserer Folge. Ja. Sich sowas bauen, wo das Wissen schon mal drin ist. Und sei es, wenn man das nur als Projekt in Cloud oder sonst wo anlegt, dass einfach so ein Dokument da drin liegt, das einfach so ein bisschen grundlegend erklärt, was da funktioniert. Denn, sage ich in meinem Seminar noch immer, benutzt bitte nicht ChatGPT und Cloud und so für Fachfragen zu GNU/Linux 4, die sind meistens falsch, weil der nimmt nämlich die ganzen LinkedIn-Postings, glaube ich, und mixt die zusammen, Markus. Das Wissen der Menschen, die glauben, sie hätten da ein Problem gefunden. Die sind einfach zu oft einfach falsch. Und zum Beispiel könnte man es gibt so ein Buch über den Google Tech Manager, das soll ich wieder reinschmeißen in das.
Da gibt es mehrere Bücher. Aber das hat den Vorteil, dass es das auch als digitale Kopie gibt. Ne?
So. Also ich rede von deinem
Ach so, E-Book. Ich habe gedacht, du meinst deins, da steht ja viel mehr
drin. Nee, stimmt, das bin ich jetzt drauf. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben. Nee, ich dachte eigentlich zuerst an deins, also dieses effektive Nutzen vom
Google Tech Manager. Effizientes Tech Management, genau. Und am besten noch das Ding zu Consent und Tech Management gleich mit dazu schmeißen.
Ja, nicht so viel. Wenn die hier AIs so viele Informationen haben, dann werden die immer schlechter, ist das Problem.
Echt? Ist das so?
Ja, alles
Erfahrung, die ich noch machen werde.
So. Ja. Darum, also nutzt du Claude, nochmal für diejenigen, die auch damit arbeiten wollen. Claude Code ist sehr gut.
Ja.
Weil Claude Code macht etwas sehr Cleveres, und zwar, wenn das Wissensfenster zu groß geworden ist, dann macht er sich selbst eine neue Zusammenfassung davon, die viel, viel kürzer ist. Man nimmt dann sozusagen nur noch die Key Facts mit und arbeitet dann weiter mit den Key Facts und nicht mehr mit dem ganzen Dokument, weil das ist dann zu groß für ihn. Und das ist nicht sehr clever, finde ich. Dass man sagt, okay, das Wichtigste, er entscheidet selber, was das Wichtigste ist, nicht immer zwingend das Wichtigste. Oder halt bei Claude Code, wenn man sich ein Dokument schreiben lassen, schreibt alles Wichtige rein, macht die To-Do-Liste da rein, dann können wir da gleich weiterarbeiten. Damit man sozusagen ein Gedächtnis für ihn hat. Sie ist Claude. Ich weiß mal nicht, welches Geschlecht eine KI hat oder eine AI. Du?
Nein, tatsächlich nicht. Es. Ich denke aber auch nicht in er oder sie dann an der Stelle eigentlich. Also bisher habe ich mich auch meistens noch nur damit gestritten. Dann ist es mir auch egal.
Achso, dann ist es egal, wenn du dich streitest, ist es egal.
Genau, Mistding.
Mistding. Dann ist noch Abschluss der AI-Ecke. Wir schließen mit was Lustigem. Vielleicht für einige, für andere wiederum nicht. Und zwar, wenn ihr schon Vibe-Coding macht, was ich immer wieder sehe, ich habe jetzt ein neues Tool rausgebracht, bla bla bla, denkt bitte daran, dass die Security zu checken, und da könnt ihr gerne auch AI für benutzen, aber die T-App, die hat es geschafft, 72.000 Führerscheine, glaube ich, inklusive Selfies, frei verfügbar zu machen.
Genau.
Ist nicht so geil, weil die Datenbank war einfach komplett ungesichert.
Total uncool.
Soll ich mich auch um Authentifizierung kümmern und so, Login und so?
Ja.
Brauche ich nicht.
Ich habe mich übrigens letzte Woche in einem Portal angemeldet und habe mich umgehend wieder abgemeldet. weil mir eine Anmeldebestätigung geschickt wurde, hier ist dein Username, hier ist dein Passwort.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass inzwischen das Passwort immer gehasht werden, wenn die irgendwo drinstehen, aber scheinbar nicht.
Hier ist dein Username. Also ich konnte gar keins anlegen, ich habe da einen Account angelegt und dann kriegte ich eine Mail mit, also einen Username konnte ich mir noch auswählen und dann hier Register, flupp, und dann kriegte ich eine Mail, hier ist dein Username, hier ist dein Passwort. Und da hilft es auch nichts, glaube ich, wenn ich das, vielleicht haben sie mir das Passwort tatsächlich nur zugeschickt und nur den Hash gespeichert, und aber die haben mich nicht gezwungen, beim nächsten Login irgendwie das zu ändern, und selbst dann ist das immer noch irgendwie nicht verzeihlich, wenn Passwörter durch die Gegend geschickt werden. Du solltest es nicht kennen. Punkt.
Ja, das ist ähnlich so, wie man in Microsoft in der Admin-Oberfläche für diese Teams oder wie auch immer, oder MS-360-Accounts selber ein Passwort für Accounts anlegen kann. Finde ich auch schwierig. Also, ich kann verstehen, dass man Firmen das brauchen, dass die sich nicht darauf vertrauen können, dass diese E-Mail ankommt oder so. Aber es ist halt schon, wo ich denke, also ich weiß, glaube ich, bei...
Naja, das ist immer noch was in einem Backend, ne? Da kann ich noch mit leben.
Ja?
Ja, finde ich schon.
Okay. Ich weiß nicht. Finde ich schon. Ja.
Na gut.
Du kommst ja auch an die alten Sachen mit dran, deshalb. Also kannst ja... Bisschen übernehmen, aber ja, das ist halt Backend, stimmt. Du kannst von uns sagen, das ist ja Backend. Okay, aber jetzt, dann lass uns jetzt endlich über, also genau, denk an Security bei Vibecoding und nicht nur an eure API-Keys, dass die da leer gelutscht werden können von anderen, die den API-Key sehen, Nutzsysteme, die damit umgehen können, oder habt eine große Geldbörse für BigQuery-Abfragen in Höhe von 50.000 Euro, Dollar, wie auch immer. So, das war die AI-Ecke. Jetzt lass uns mal über unser schönes Thema GA4 reden.
Und genau, die heißt zum allerletzten Mal so, die Rubrik.
Ja, wir schaffen die ab. Lass uns über GA4 reden. Gibt's nicht mehr, denn, Markus?
Denn es gibt kein 4 mehr. Die Google Analytics hat seine 4 verloren.
Ja, offiziell.
Ja, ist ja völlig in Ordnung. Das heißt, ich habe vor einiger Zeit auch schon angefangen, Tags, die ich in Tag-Managern verbaue, tatsächlich einfach nur noch Google Analytics zu nennen, weil man es nicht mehr GA4 versus Universal unterscheiden muss. Kleinigkeiten, aber ja, ist richtig.
Ja.
Es wird aber wahrscheinlich, weil wir dazu gezwungen worden sind, so lange beide Systeme parallel auch zu besprechen, wird es mir schwerfallen, GA4 nicht mehr GA4 zu nennen, einfach so im täglichen Sprachgebrauch. So, aber ab nächstes Mal ist das Ding, dann lass uns über Google Analytics reden. Oder die Rubrik geht ganz weg, wir wissen es nicht. Dann sind das alles wieder Fundstücke, wenn wir sehen. Gut, also keine viel mehr. Dann
der nächste Punkt ist von dir.
Nächster Punkt von mir. Ich habe gesehen, dass es jetzt, also was heißt gesehen, ich habe nur einen Printscreen gesehen, dass man jetzt auch in Google Analytics 4 Einwilligungseinstellungen beziehungsweise Informationen über die Einwilligungslage der eingehenden Signale bekommt. Etwas, was ich vorher nur aus Google Ads kannte, das gibt es jetzt auch in GA4. So.
War aber, glaube ich, schon länger.
Oder die Einstellung dazu, dass du sagen kannst, hier das, was vorher beim Google Tag einstellen konntest, hier alles, was reinkommt, soll automatisch auf Granted oder sowas gesetzt werden. Dann ist das jetzt irgendwie nach GA4 gewandert, wie auch immer. Ist eigentlich eine Nichtmeldung, weil damit sollte man sich so oder so nicht auseinandersetzen müssen mit irgendwelchen Einwilligungseinstellungen in einem Tool. Das muss ich, damit muss ich auseinandersetzen, wenn du die Daten sendest. Punkt. Würde ich fast sagen.
Ja.
Ja, und den nächsten Punkt, den haben wir ja schon verraten.
Ja.
GA4
MCP.
Hat einen MCP-Server. Wohnt zwar bei GitHub, ist aber von Google.
Ja, stimmt. Die haben eigentlich ihr eigenes GitHub irgendwo in der Google Cloud.
Genau. Habe ich mich ein bisschen gewundert, aber es gibt ja vermehrt Dinge auch tatsächlich direkt bei GitHub von Google.
Ja, ich glaube, weil es aber da das viraler gehen kann.
Ja, möglicherweise. Ja.
Weil du das da Sterne vergeben kannst und so. Ich glaube, das halt deshalb auch.
Das kann schon sein. Ja, aber mehr gibt es dazu jetzt aus meiner Erfahrung nicht zu sagen. Hast du denn da schon mit rumgespielt oder?
Nö. Nee, ich habe da auch Angst vor.
Ja, okay. Das werden wir sehen.
Denn du weißt, es gibt Dinge, da habe ich einfach Angst vor. Ich habe mir den Code ein wenig angeschaut und das ist dann auch was für dich, wo du dich dann beschäftigt bist. Hast du dich schon für die Sprache entschieden, welche Sprache du nimmst?
Nein, gar nicht. Das ist
Pi oder TypeScript?
Was? Nee, TypeScript, wenn ich TypeScript irgendwie vermeiden kann, werde ich es nicht nutzen.
Ah, das ist so gut. Das verstehe ich gar nicht, dass du da so piefig bist, so kleingeistig.
Ja, ich bin kleingeistig.
Ja.
Ich finde, wenn etwas 40 mal mehr Ressourcen braucht als das ohne Typensicherheit, dann ist das einfach völliger Overhead. Aber egal. So, lass uns die Diskussion nicht wieder führen.
Können wir uns in unserem Programmier-Podcast überstreiten?
Genau, ja. So.
Okay, also es gibt eine MCP für Google Analytics, da ist die Admin und die Reporting API gleichzeitig drin. Wenn man sich den Code anschaut, ist die sehr einfach gestrickt, finde ich, tatsächlich. Ja.
Und wenn ihr da was Tolles mitgemacht habt, dann kommt doch einfach und werdet unser Ding des einer der nächsten Monate. So.
Ja. So. Wir haben heute eine lange Folge, ne? Das ist ganz lang heute. Denn jetzt kommen auch was Langes, und zwar ganz lange Regexen. Also diese Tiere aus dem Zoo, die Echsen, die Regular Expressions, die, und zwar hat uns die Dana, die Tommaso, in ihrem Playbook auf ihrer Seite gezeigt, wie man den AI-Traffic erkennen kann und anhand der Channel-Groupings, der Custom-Made Channel-Groupings.
Genau.
Da ist so ein ganz
langes. Ich musste umgehend an die diese ganzen Filterregeln, die in Universal Analytics erstellt worden sind, um diesen ganzen Ghost-Spam irgendwie auszuschließen per Filter. Da fühlte ich mich direkt dran erinnert. Riesengroße Listen von irgendwelchen Namen von immer mehr jede Woche. Also in dem Moment, wo du es reingepackt hast, ist das Ding ja schon nicht mehr aktuell. Ich weiß nicht. Also es geht darum, dass man sagt, ich brauche ein eigenes Channel-Grouping, ich brauche in meinem Channel-Grouping, muss ich irgendwie diesen ganzen AI-Traffic gruppieren. Also nehme ich mir jetzt eine riesengroße Regular Expressions, wo alle Namen von allen Domains, verweisenden Domains, AI-Tools drin sind, und dann habe ich das geregelt. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Lösung ist.
Aber das sagt sie selber, Markus.
Ja.
Ganz am Ende sagt sie, Looker Studio mit einem Custom-Dingsbums ist besser. Wo sie dann die Regex im Lucas Studio macht, weil die Dinge ändern sich ja.
Ja, dann muss es da wieder ändern, ne? So, also die Frage ist,
was. Ja, aber wie willst du das denn sonst machen?
Ja, warum muss ich das tun?
Weil du wissen möchtest, ob von AI Traffic kommt. Wir haben das Jahr 2025, Markus.
Ja.
Alle, die Geo machen oder wie auch immer das heißt, heißt das Geo? Ich weiß gar nicht.
Ja, ist ja wurscht. So, ja. Aber. Dann nehme ich mir meinen ganzen Referrer-Traffic und gucke, wie oft AI im Referrer vorgekommen ist. Und dann habe ich die Frage beantwortet. Also ich weiß nicht, ob ich da wirklich ein eigenes Channel-Grouping verbrauche. Noch zumindest.
Nee, aber eine Gruppe vielleicht im Channel-Grouping. Also ich finde es schon nicht doof.
Nee, also die Idee dahinter finde ich auch nicht doof. Aber solange ich das auf die Weise lösen muss, ist das irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, weil es auch sehr lange, also weil ich das ja auch pflegen muss. Ich muss ja nicht nur jetzt einmal einbauen, überlegen, sondern ich muss es ja dauerhaft pflegen.
Genau.
Weil ChatGPT hat auch schon mal die URL umgestellt oder plötzlich ist aktuell dieses copilot.microsoft.com und nächste Woche ist es dann
Wenn ich einmal die Woche reingucken muss, um zu schauen, ob ich das Channel-Grouping anpassen muss, um neue Dinger in diese Channel reinzukriegen, kann ich auch einmal die Woche reingucken und schauen, wie groß ist der Anteil von diesen AI-Dingern in meinem Referral-Traffic. Da habe ich die Antwort schon gleich, ohne das Channel-Grouping. Aber du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ja,
so. Ja.
Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diese Arbeit zu machen.
Ja, ich bei euch auch nicht. Also ich finde, also diese kleinen Tweaks, finde ich immer, kann man machen, aber es ist halt echt aufwendig, ich finde immer, dieses aktuell halten ist schwieriger.
Ja.
Also jetzt nicht mal am Wochenende zusammendüdeln, sondern einfach dann auch sagen, okay, ich sichere diese Funktionalität jetzt für die nächsten 52 Wochen und nicht.
Oder ich nenne den Top-AI-Tool-Channel und so weiter, und dann sind da die ganzen kleinen Dinger, wo dann, weiß ich nicht, mal alle 5 Tage mal einer vorbeikommt, die sind da vielleicht nicht drin oder so, ne? Aber
gerade die haben am Ende .ai. Der Copilot hat .com am Ende, bei copilot.microsoft.com, aber die kleinen haben bestimmt immer hinten AI hinten dran. Naja, okay. Also wenn das interessiert, in den Shownotes gibt es den Link dahin, dann könnt ihr euch auch die Regex da rausholen. Die oder der das Regex? Die Regular Expression.
Ja, vermutlich. Ja. Oder eben der, weil Expression ja für Ausdruck steht. Ne? So, aber es gibt kein richtig oder falsch bei eingedeutschten Begriffen. Kannst du das den Artikel frei wählen? Ist so.
Aber es gibt bei Kunstworten auch.
Der Nutella ist genauso richtig wie die Nutella oder das Nutella.
Mhm.
Und bei 2 von 3 hat sich jetzt bei jedem irgendwo der Fußnagel gekräuselt, weil wir alle irgendwie 1 richtig finden und die anderen falsch.
Ich höre dir schon gar nicht mehr zu.
So. Dann hört auch dem Timo Aden zu, der uns aus dem Nähkästchen ganz viel darüber erzählt, was jetzt demnächst so kommt in Google Analytics.
Mhm.
Ein großer Nähkästchen-Post.
Ja.
Ja. Und Der AI-Chat kommt mal wieder, diesmal aber
immer noch.
For
immer
real.
Noch. Aber, ja? Jetzt, so. Aber jetzt wirklich, jetzt mit, ja, nachdem hier Daniel Weisberg das schon vor 20 Jahren, als er an der Themse saß, erzählt hat, jetzt kommt er wirklich, und dann kann der auch richtig was. Dann kann der auch richtig,
ja,
was.
Aber im Zusammenhang eben, also mit Google Analytics als Marketing-unterstützendes Tool, da wird wohl einiges passieren. Ja. Was Conversion, Attribution angeht und Cross-Channel-Kampagnen noch besser und Projections, das ist dann, dass du dann sehen kannst, ob es sich überhaupt lohnt oder nicht. Ja? Also da passiert einiges, auch dieser Szenario-Planer, da geht alles so in diese Richtung, wir binden das Ding halt irgendwie ein und es hat seinen, es stiftet am meisten Wert eben als Baustein einer Marketing-Suite, habe ich so den Eindruck.
Ja, außer du hast gerade gesagt, wir binden das irgendwie ein. Da sagt Timo ganz klar, es muss halt auch alles tiptop implementiert sein, sonst funktioniert gar nichts. Aber das haben wir ja bei Webanalyse immer. Da helfen die Tools auch nicht mehr, wenn die können nicht raten. Die können nicht, also sind nicht gut im Raten. Das, ja, heißt, also GA4 bzw. GA, wie wir es jetzt ja nennen unter uns Profis, GA muss halt 50 eingebaut sein.
Ja.
Sonst messen wir Mist. Nichts Neues. So.
So, was haben wir noch? Aus Item der Neuerungenkiste, den Item Data Import. Würde bedeuten, ich sende nur noch minimale Daten aus dem Client und der Rest kann auch per Import in meine Items reinkommen.
Das hast du reingepackt, ist nicht schon länger drin?
Ich weiß es nicht. Ich meinte, das wäre neu. Also,
okay, gut. Weil ich dachte, man konnte schon lange jetzt nur die SKU schicken und dann den Rest hinterherjagen.
Ja, dann ist es vielleicht einfach bei mir irgendwie neu aufgepoppt. Aber
oder vielleicht nicht mehr als SFTP oder so, vielleicht die Hochlademethode.
Ja, da hat man ja letztens schon gesagt, dass es jetzt ganz viele neue Möglichkeiten gibt, Daten hochzuladen und nicht mehr einfach nur CSV und Google Sheets oder so.
Ja.
Aber ja, wie auch immer. Aber mach mal einen Haken dran. Ich weiß, dass wir letztens auch schon mal über irgendwelche Datenimporte geredet haben. Vielleicht ist es einfach auch hier nur reingerutscht.
Du bist doch in der Google Ads-Welt zu Hause. Oder wie wir so gerne, ja, sagen, Google AdWords, ne? Google
AdWords. Genau, AdWords, ja.
AdWords. Kann ich da auch den Merchant-Feed importieren? Das wäre doch praktisch. Den hat Google doch eh schon mit meinen Produkten.
Ja. Um was zu tun, meinst du eine Shopping-Kampagne oder so? Also du kannst dein Merchant Center mit deinem Google Ads-Konto verbinden und dann kannst du deinen Shopping-Feed bewerben.
Nee, zum Item-Data.
Ach so, für Item-Data.
Das wäre doch praktisch. Die haben doch eh schon die Daten.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Google Ads-Zusammenhang ist, weil du meinst ja dann jetzt, dass die Item-Daten...
Nee, habe ich diesen Feed, also ich komme über den Feed dahin. Ja,
also den Feed mit GA4 zu verbinden... Klingt für mich eigentlich viel logischer, als Daten regelmäßig hochzuladen. Ja, ist eine gute Frage, die du da stellst.
Dankeschön.
Hast du recht?
Gerne.
Ja, ich gebe euch doch schon alle Produktinformationen. Du müsstest doch eigentlich reichen, die SKU
nochmal. Oder wir können auch mal, wir machen als Cloud Function hier so einen Umwandler einfach, der die Daten umwandelt. Dann nennen wir den Magic Item Uploader.
Ja, ist mit einem guten Prompt wahrscheinlich gleich fertig, das Ding.
Ja, ich
mache ein bisschen Security on top und fertig ist die Laune.
Keine Security, ja? Da kann jeder drauf knöppeln, wie er will. So, okay, Spaß beiseite, weiter geht's. Sprichst du Discord?
Nee, ich nicht. Aber...
Bist du gar nirgendwo bei Discord?
Nein, ich bin gar nirgendwo bei Discord. Ich war mal in so ein paar Discord-Dingsies, themenbezogen, und auch bei einem Kundenprojekt bin ich auch zu Discord gezwungen worden, aber irgendwie bin ich da nicht mit warm geworden. Ich habe mir noch einen Kanal, den ich nachher nicht mehr im Auge habe. Aber es gibt jetzt den nächsten Versuch, sich von Google wieder auszutauschen zum Thema Tracking Measurement mit der Community, und diesmal ist es auf Discord. Ich glaube nur nicht, dass es ein Plattformproblem ist, warum die Kommunikation zwischen Google und der Community scheiße ist, sondern es liegt an Google.
Oder an der Community.
Deswegen warte ich jetzt erstmal ab, ob da irgendwas passiert und das wirklich irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Und dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht auch irgendwie... Aber ich werde mich da jetzt nicht als Early Adopter auf diese Discord-Community stürzen. Enttäuschung ist für mich da fast vorprogrammiert.
Die haben schon 17.000 Mitglieder.
Ja, die Anzahl der Mitglieder ist nie das Problem.
Und jetzt sind gerade 1.100 live.
Ja. Und die unterhalten sich alle untereinander und...
Also ich verstehe Discord, ich spreche kein Discord. Ich habe einige Channels, in denen ich mal was nachgucken muss, irgendwelche Support-Sachen und so. aber das ist tatsächlich überschaubar. Aber
also für euch als Service-Hinweis, ja, Google Analytics jetzt auch bei Discord. So.
Ich finde es noch schlimmer als Slack.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden oder so.
Kann auch sein. Vielleicht sind wir einfach zu alt für Discord.
Ja, wir verstehen dieses. Ja, ich wollte jetzt keine modernen Begriffe benutzen.
Das lasse ich jetzt lieber. Wir sind im Slack. Das hätte bestimmt cringe geklappt. Ja. So,
genau.
Wir sind im Slack.
Jetzt Alter, kommen wir aber zu unserer Hauptkategorie, Markus.
Ja, Fundstücke. So, noch fünf Minuten, Fundstücke. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Guck mal, Stunde schon geknackt. Wir sind die Besten. Ne.
Genau. Ist wurscht. Pivico also, hat was gesagt zu den neuen Preisstrukturen.
Ja, wir hatten ja schon letztens neue Preise und drüber geredet. Und jetzt kommt also die wortreiche die Rechtfertigung, warum es die gibt.
Ja, und ich kann es auch einfach ganz kurz zusammenfassen.
Ja.
Sie sagen, wir sind jetzt groß genug, wir können das jetzt.
Genau, so. Aber es ist nur zu deinem Besten. Ja, so.
Ja.
Planbarkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit. Noch was Winziges Kleines, wo ich darauf hinweisen wollte. Allgemein tut sich gerade bei der Google Ads API bezüglich Conversion, also Offline-Conversion, Upload, sowieso eine ganze Menge. Eine Sache, die sich da auch geändert hat und die wollte ich jetzt erwähnen, weil ich mich damals auch gewundert habe, wie blöd kann man eigentlich sein. Es ist jetzt nicht mehr ein Problem, wenn du eine GBRA-ID und eine oder war es die WBRA-ID und eine GCL-ID gleichzeitig hochlädst. Früher gab es da einen Fehler, jetzt ist das in Ordnung.
Okay, ja, ich war gerade, was du gerade mit irgendwelchen deutschen Gesellschaftsformen hattest, GBRA-ID oder was? Jetzt,
ja, die G-Braid.
GB-Wait, ich nenne das GB-Wait. Aber für mich sind ja auch URLs URLs.
URLs, genau, ja.
Ja.
URL Gray ist ja überall bekannt.
URL Gray, ja.
Ja, der URL Gray Tea wird gerne von IT-Lern getrunken.
So,
okay. Danke, das war die winzige Änderung.
Gibt es noch einen Service-Invest zu Matomo?
Ja, Matomo, ja. Wenn ihr Langeweile habt, lest einfach Matomo im Blog. Die haben mal wieder sich verglichen mit Großen und Kleinen und On-Premise und On-Demand und überhaupt. Matomo schreibt sich den Wolf. Ich hoffe, das ganze Thema geht auf. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass Matomo auch ein Partnerprogramm launcht, ja oder nein. Wenn wir es beim letzten Mal nicht gesagt haben, habe ich jetzt nochmal getan. Ansonsten können wir das einfach überspringen. Und mehr ist da eigentlich nicht drin bei den Fundstücken, außer dass mein Feedreader völlig durchgeknallt ist und mir jede Menge Beiträge aus Occam's Razor, also von Avinash Kaushiks Blog, irgendwie reingespült hat. Ich bin mir nicht sicher, ob der einfach das Datum geändert hat, aber der eine oder andere kam mir bekannt vor.
Ich bin ehrlich, ich habe das gestern auch gesehen und ich dachte so, beim ersten so, geil, Avinash hat das veröffentlicht. Und dann, ja, aber noch was. Nee, irgendwas habe ich jetzt mal zurückgestellt. Ich packe die mal nicht in unsere Shownotes rein. Ich warte mal und check das mal gegen. Weil es könnte genauso sein, dass er vielleicht was geschrieben hat, aber dass sein WordPress nicht veröffentlicht hat. Soll es ja geben, sowas, Markus.
Ja, soll es
geben. Das mir jetzt aufgefallen ist, dass das CDN das gar nicht rausgepumpt hat, dass er jetzt das sozusagen jetzt gemacht hat. Ich habe noch nicht genau angeschaut, ob die jetzt neu, alt sind oder was auch immer, oder ob einfach da irgendwas testen will. Ich weiß es nicht.
Also möglicherweise sind die Fundstücke im nächsten Monat dann mit etwas älteren Posts von Avinash bestückt, aber ich habe es auch tatsächlich eben erst vor einer halben Stunde oder sowas, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich gesagt, was ist denn hier passiert? Mehr als einen Hinweis kriegen wir hier nicht hin. Simo-Ecke bleibt leer. Tipp des Monats ist auch einfach, weil das wäre dann der Google Analytics MCP-Server und der Tipp des Monats wäre dann, seid vorsichtig, mit welchem Account ihr das Ganze ausprobiert. Bloß weil es da ist, muss man es nicht gleich mit allen möglichen Sachen verbinden.
Ja, GA finde ich noch okay. GTM wäre ich vorsichtiger, was da passiert. Also, weil man da ja tatsächlich auch veröffentlicht könnte, wenn du mit deinen eigenen Login-Daten reingehst.
Ja, das ist ja, ich würde sowieso nie meine Login-Daten nehmen, sondern ich würde immer einen Google-Account anlegen, den in diesem Container dann Rechte geben, die alles Mögliche beinhalten, aber auf keinen Fall veröffentlichen.
Dann würde ich aber sagen, noch ein Tipp für dich, dann mach doch ein Service-Konto.
Ja, sag dich ja, ein Service-Account.
So. Nee, du hast ein Konto anlegen, hast du
gesagt. Ja, jetzt habe ich extra gesagt, ja, Konto anlegen, um nicht wieder Service-Account zu sagen, um die Diskussion, aber es kommt ja am Ende des Tages aufs Gleiche raus. Fast.
Okay.
So, gut. Und damit sind wir fast durch. Termine haben wir auch nicht mehr viele. Übrig geblieben ist von meiner Reiseroute nur noch das Measure Camp Berlin im September. Aber im November scharrt schon das Matomo Camp mit den Füßen und wir teilen mit euch den Call for Speakers. Ihr dürft gerne euch am Matomo Camp
beteiligen. Wo ist das denn?
Teiligen. Das ist virtuell.
Überall?
überall, wo es Rechner gibt. Und es findet auch, also beim letzten Mal war ja auch dieses Matomo World Camp Gedöns. Das habe ich nicht ganz verstanden. Habe gedacht, es gibt dann da zu verschiedenen Zeiten irgendwas. Oder nee, aber es war dann ein wildes Gemisch aus französischen, deutschen und englischen Vorträgen. Ich kann ja nicht sagen, wie das jetzt genau aussieht. Aber ich würde meinen, dass das Matomo Camp auch dieses Jahr wieder zur gleichen Zeit in allen Sprachen stattfindet. Und du kannst da in Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas einreichen. Würde ich meinen.
Okay.
So, hier steht sowas. Available in English, French and German. So, aber alles, wie gesagt, bunt gemischt. Es gibt keine deutsche Agenda oder französische Agenda oder englische Agenda. Ja. Und damit sind wir doch mit schlanken, oh, guck mal, noch nicht mal eine Stunde, 15 Minuten. Das ist doch durchgerauscht, würde ich sagen. Oder?
Ja.
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 Ja, Wahnsinn.
Ja, krass. Na, Judy. Dann vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Hörerinnen und Hörer.
Ja. Und wenn ihr jetzt dem einen oder anderen was zu sagen habt, gerne in die Kommentare auf termfrequenz.de.
Ja, bewerbt euch hier oder als MCP-Server des Monats oder mit anderen Themen. Und was noch? Was hat man gesagt? Jemand, der weiß, wie man mit Daten umgeht und...
Auf jeden Fall, wer mit Daten umgehen kann, darf sich mal bei uns
melden. Wer weiß, wie man mit Daten umgeht. Einfach melden. So, dann kommt ihr hier in die Sendung. Wunderbar.
Ja.
Genießt den Sommer, wenn er bei euch stattfindet. Wir haben hier gerade 18 Grad und es ist am frühen Nachmittag schon zappenduster.
Aber man kann ja, schaue ich mal kurz auf meinen Home-Server, wie viel Grad ich hier habe. Ich habe, glaube ich, mehr. Ja. 21,3.
Ja, so, siehste.
Draußen, also nicht im Home-Server, sondern draußen. Das ist nur... Okay. Dann wär's das für heute. Dann feinen Tag euch noch.
Bis dann.
Und tschüss. Bis dann. Ciao.